Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Militär in Ägypten ist offenbar dabei, Präsident Mursi zu entmachten. In der Nähe des Regierungspalastes in der Hauptstadt Kairo fuhren gepanzerte Fahrzeuge auf. Soldaten riegelten eine Kaserne ab, in der sich Mursi aufhalten soll. Ein Sicherheitsberater des Präsidenten sprach von einem Staatsstreich. Zuvor war ein Ultimatum ausgelaufen, in dem die Armee Mursi aufgefordert hatte, die Krise im Land zu beenden.
Vaterlandgeliebtes Ägypten singen die jungen Frauen am Tahrirplatz. Sie tragen Kopftuch, sind aber knallharte Gegnerinnen des Präsidenten und Muslimbruder. Mursi ist für sie politisch am Ende, da seine Wähler in nur einem Jahr Amtszeit verprellt hat. Wir wollen leben. Wir haben ihn gewählt. Es wurde aber schlimmer und schlimmer. Wir wollen, dass die Sicherheit wiederhergestellt wird, dass die Touristen wiederkommen in unser Land. Die Spannung steigt im Laufe des Tages. Hunderttausende strömen zum Tahrirplatz. Kaum einer glaubt hier, dass Mursi noch das Ruder rumreißen und mit der Opposition eine Lösung der Krise präsentieren kann. Mehr und mehr Panzer werden in den Straßen Kairos positioniert. Es gibt kaum gewaltsame Zusammenstöße zwischen Mursi-Gegnern und Befürwortern. Nach Ablauf des Ultimatums marschieren hunderte Soldaten in der Nähe des Präsidentenpalastes auf und umstellen eine Kaserne, in der sich Mursi aufhalten soll. Doch die Mursi-Anhänger hoffen, dass der Präsident sich halten kann. Vor allem, nachdem er kurz nach Ablauf des Ultimatums verkünden lässt, dass er eine Koalitionsregierung bilden wolle. Mursi will nicht zurücktreten und sie finden, dass er recht hat. Die Verfassung regelt, wann ein Präsident zurücktreten muss. Das kann doch nicht irgendjemand entscheiden, indem er auf die Straße geht und das fordert. Dann würde sich doch kein zukünftiger Präsident lange halten. Ein Präsident, der das Land lähmt, ist aber keine Lösung, sagen die Gegner auf dem Tahrirplatz und hoffen, dass das Militär Mursi stürzt und die Macht möglichst schnell an eine zivile Regierung übergibt. Der oberste Verfassungsrichter sollte das Präsidentenamt übernehmen, bis wir eine neue Verfassung haben. Dann kann ein neues Parlament gewählt werden. Bis zur Stunde warten die Demonstranten am Tahrirplatz auf die Entscheidung der Militärführung, was sie nach Ablauf des Ultimatums tun will.
Zur aktuellen Lage in Ägypten jetzt live aus Kairo unser Korrespondent Volker Schwenk.
Feier und lautstarke Festtagsstimmung hier auf dem Tahrirplatz in Kairo, wo wieder Hunderttausende gekommen sind und auf die eine Nachricht, die Neuigkeit vom Militär warten. Aber diese Neuigkeit, sie kommt nicht. Immerhin, es mehren sich die Anzeichen. Das letzte Kapitel in dieser Geschichte hat begonnen und Ägypten hält den Atem an. Präsident Mursi sitzt in einer Kaserne der Präsidentengarde und er soll unter Hausarrest stehen und nur zu 8 Menschen sprechen dürfen. Diese Nachrichten sind bislang noch nicht bestätigt. Mursis Berater spricht von einem Staatsstreich. Der Präsident oder möglicherweise auch nicht mehr Präsident darf das Land nicht verlassen und mit ihm weitere führende Mitglieder der Muslimbruderschaft. Panzer sind bei den Mursi-Unterstützern aufgefahren und Soldaten sind überall in den Straßen. Und die Islamisten, die wollen kämpfen. Das sagen zumindest einige führende Mitglieder der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei. Das ist die Partei der Muslimbruderschaft. Also, es ist noch immer nicht offiziell. Ist Mohammed Mursi noch Präsident von Ägypten oder ist er es nicht? Sicher ist, er ist nicht mehr Herr der Lage. Und die große Frage hier ist, wie wird diese Nacht weitergehen? Wird sie blutig? Werden Menschen sterben? Und damit zurück zu Susanne Daupen.
Zum Machtkampf in Ägypten sendet das Erste einen Brennpunkt, direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Und auch auf tagesschau.de halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden hat für neue diplomatische Verwicklungen gesorgt. Offenbar hatte es gestern Hinweise gegeben, dass er in Moskau in das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Morales gestiegen sei. Wie es hieß, verweigerten mehrere europäische Länder der Maschine daraufhin die Überflugrechte. Morales musste beim Rückflug in seine Heimat einen unfreiwilligen Zwischenstopp in Wien einlegen. Erst am Mittag konnte er weiterfliegen.
Der Zwischenstopp von Boliviens Präsidentenmaschine letzte Nacht in Wien war nicht geplant. Präsident Morales wurde bei seinem Flug von Moskau zurück in die Heimat Opfer der Jagd nach Edward Snowden. Nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, der amerikanische Ex-Geheimdienstmitarbeiter sei an Bord der bolivianischen Regierungsmaschine, verweigerten mehrere europäische Länder den Überflug. Das Flugzeug musste in Wien landen. Für den bolivianischen Verteidigungsminister war das ein Angriff auf das Leben von Präsident Morales. Österreich ließ die Pässe der Reisenden kontrollieren und mit Zustimmung von Präsident Morales das Flugzeug durchsuchen. Snowden war nicht an Bord. Österreichs Präsident Fischer besuchte Morales auf dem Flughafen, um den diplomatischen Schaden zu begrenzen.
Ich habe zuerst telefonisch mit ihm Kontakt aufgenommen und ihn jetzt hier besucht und mich vergewissert, dass alle Abläufe hier in Österreich und in Wien völlig korrekt waren.
In Berlin beriet im Bundestag das Parlamentarische Kontrollgremium für die Geheimdienste über die Affäre Snowden. Die Regierung versprach, die Vorwürfe des Ex-Geheimdienstmitarbeiters über Ausspähaktionen der USA gegen deutsche Bürger und Behörden aufzuklären.
Beim Handeln der Bundesregierung, aber auch der Nachrichtendienste, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einzuhalten. Es geht am Ende um die Balance von Freiheit und Sicherheit.
In Wien konnte nach 13 Stunden Wartezeit das Flugzeug von Boliviens Präsident Morales wieder starten. Die Organisation amerikanischer Staaten sieht in dem Vorgang einen Bruch des Völkerrechts. Der diplomatische Eklat von Wien zeigt, der Fall Snowden wird immer stärker zur Belastungsprobe für die internationalen Beziehungen.
Nach den Ermittlungspannen im Zusammenhang mit den NSU-Morden werden die Strukturen und Arbeitsweisen im Bundesamt für Verfassungsschutz grundlegend erneuert. Heute haben Behördenchef Maaßen und Bundesinnenminister Friedrich in Berlin erste Reformschritte vorgestellt. Unter anderem sollen neue Richtlinien für den Einsatz von V-Leuten gelten. Die Zusammenarbeit mit den Landesämtern für Verfassungsschutz wird neu geregelt. Außerdem sollen Akten künftig nur nach mehrstufigem Prüfverfahren vernichtet werden.
Als im November 2011 die NSU-Terrorzelle aufflog, war schnell klar, dass gerade der Verfassungsschutz eklatant versagt hatte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bekam dann einen neuen Chef, der heute zusammen mit dem Innenminister die neuen Arbeitsrichtlinien des Amtes vorstellte.
Wir haben im Rahmen der Aufgabenkritik und der Neupriorisierung uns vorgenommen, die gewaltorientierten Phänomene noch stärker zu beobachten als in der Vergangenheit, dort auch die nachrichtendienstliche Tätigkeit zu verstärken.
Auf die umstrittenen V-Leute will man nicht verzichten, doch die V-Leute, auch die der Landesämter für Verfassungsschutz, sollen besser kontrolliert werden.
Diese einheitlichen Standards sehen unter anderem vor, dass Personen, die schwere und schwerste Straftaten begangen haben, natürlich nicht als V-Leute, gewonnen werden können.
Und eine zentrale Kartei der V-Leute von Bund und Ländern soll eingerichtet werden. Außerdem werden die Landesämter ihre Erkenntnisse in Zukunft ungefiltert an das Bundesamt weitergeben. Die SPD spricht von nur kosmetischen Reformen.
Wir brauchen einen Mentalitätswechsel in den Verfassungsschutzbehörden. Die Mitarbeiter müssen so ausgebildet sein, dass sie ein Gespür dafür haben, wo die wirklichen Gefahren für unsere Demokratie drohen.
Und noch etwas versprach der Verfassungsschutzchef. Unkontrollierte Aktenvernichtungen wie damals, gleich nach der NSU-Aufdeckung, werde es in seinem Amt nicht mehr geben.
Portugals Präsident Cavaco Silva bemüht sich darum, die Regierungskrise in seinem Land beizulegen. Morgen will er zunächst mit Premierminister Passos Coelho sprechen, anschließend mit Parlamentsvertretern. Nach dem Rückzug von zwei Ministern droht das Regierungsbündnis auseinanderzubrechen. Opposition und Gewerkschaften fordern Neuwahlen. Die EU-Kommission spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung. Sie forderte das hochverschuldete Land auf, die Krise schnell in den Griff zu bekommen. Die EU-Staaten wollen die europaweite Jugendarbeitslosigkeit entschlossener bekämpfen. Auf einer Konferenz in Berlin wurde heute beschlossen, dafür mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Besonders im Süden Europas haben viele Jugendliche, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, keinen Job. So liegt die Quote in Griechenland bei 59,2%, in Spanien bei 55,8% und in Portugal bei 41%. Im Mittelfeld liegt Frankreich mit 25,8%. Vergleichsweise gering ist die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland. Hier liegt die Quote bei 7,7%.
An kundigem Personal mangelt es nicht. Staatschefs, Regierungschefs, Arbeitsminister aus allen EU-Ländern. Und sie haben nur ein Thema. Wie kann den vielen arbeitslosen Jugendlichen geholfen werden? Mit mehr Geld auf jeden Fall. Die bisher vorgesehenen 6 Milliarden Euro Soforthilfe werden auf 8 Milliarden aufgestockt.
Es kann nicht von einem Tag auf den anderen das Problem gelöst werden. Aber wenn wir uns das nächste Mal in einem solchen Kreis treffen, muss es Fortschritte geben. Und diese Fortschritte bestehen darin, dass die Arbeitsverwaltungen dort, wo notwendig, effizienter gestaltet werden müssen, dass die Weiterbildungs- und Qualifizierungsstrukturen gestärkt werden müssen.
Die Bundesregierung setzt dabei auf das deutsche Modell. Die duale Ausbildung in Betrieb und Schule könnte zum Exportschlager werden. Außerdem bietet Deutschland Hilfe beim Aufbau mittelständischer Unternehmensstrukturen an. Die EU-Ratspräsidentin nimmt alle Vorschläge dankend entgegen, warnt aber: Das Treffen heute darf für keine Regierung in Europa eine Ausrede sein, nach dem Motto, die EU wird es schon richten. Die EU kann Impulse geben, aber die nationalen Regierungen sind hauptsächlich für ihre Arbeitsmarktpolitik verantwortlich. Vor dem Kanzleramt protestieren Gewerkschaften und Sozialdemokraten gegen das Treffen. Heiße Luft sei das alles. Der SPD-Kanzlerkandidat hält die Vorhaben nicht für zielführend.
Die Vorstellung, wir könnten sehr schnell ein Berufsbildungssystem in anderen Ländern aufbauen, ist eine mehr, weil man dafür lange Jahre braucht.
Trotzdem, im November soll es eine Folgekonferenz in ähnlicher Runde geben. Ein weiterer Gipfel, ein weiteres Bekenntnis. Wir tun alles gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Ob die Ideen der Gipfelteilnehmer etwas bewirken, ist noch offen. Für die Kanzlerin ging es aber auch darum, Sympathiepunkte in Südeuropa zu sammeln. Ihre Botschaft: Seht her, wir geben euch nicht nur Ratschläge, wir tun auch etwas.
Eltern müssen ihre Kinder während einer Berufsausbildung finanziell unterstützen, auch wenn sie nach der Schule zunächst längere Zeit Praktika oder Gelegenheitsjobs machen. Der Bundesgerichtshof billigte einer Klägerin jetzt eine Übergangszeit von 3 Jahren zu. Bisher hatten die Gerichte meist 1 Jahr akzeptiert. Danach waren die Eltern oft nicht mehr verpflichtet, die Ausbildung zu finanzieren.
3 Jahre lang hatte Marie-Louise B. nach der mittleren Reife versucht, über Praktika und Jobs an eine Lehrstelle zu kommen. Als sie dann endlich eine Ausbildung hatte, wollte ihr Vater diese nicht mehr finanzieren.
Also ich habe nie irgendwie auf der faulen Haut gelegen oder so. Ich habe mich bemüht, einen Job zu finden. Die haben mir halt einfach nur falsche Versprechen gemacht.
Eltern haben die Pflicht, ihren Kindern die sogenannte Erstausbildung zu finanzieren. Im Gegenzug müssen die Kinder die Ausbildung zielstrebig angehen, dürfen also nicht trödeln.
Im vorliegenden Fall waren es eben 4 Praktika in 3 Jahren. Also es kommt auf den konkreten Fall hier an. Ich sehe darin keine zielstrebige Ansteuerung einer Berufsausbildung.
Die Richter entschieden im Fall von Marie-Louise B., auch nach 3 Jahren der Suche kann die Unterhaltspflicht der Eltern fortbestehen. Voraussetzung: Das Kind hat Praktika und Jobs wirklich zur Orientierung gemacht und genutzt und sich nachhaltig bemüht, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das Urteil ist kein Freibrief zum Trödeln, aber es sendet ein wichtiges Signal aus an die sogenannte Generation Praktikum. Wer sich wirklich anstrengt, über Praktika an eine Ausbildungsstelle zu kommen, der kann auch nach einigen Jahren darauf pochen, dass ihm die Eltern die erste Ausbildung finanzieren.
Der belgische König Albert II. Zieht sich vom Thron zurück. Wie der 79-Jährige heute in einer Fernsehansprache mitteilte, wird er sein Amt am 21. Juli an seinen Sohn Kronprinz Philipp abgeben. Als Grund nannte er sein Alter und seinen Gesundheitszustand. Albert II. War knapp 20 Jahre König von Belgien. Er galt schon seit längerem als amtsmüde. Und jetzt die Lottozahlen. 7, 9, 13, 14, 17, 36, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 4. Juli.
Morgen steigt von Westen der Luftdruck, mit ihm die Temperaturen. Das Wetter beruhigt sich wieder, die Sonne zeigt sich häufiger. So wie es aussieht, bleibt uns dann das trockene Sommerwetter auch weiter erhalten. In der Nacht gibt es vor allem im Norden und im Süden noch Schauer und einzelne Gewitter, die noch kräftig ausfallen können. Ansonsten hört es auf zu regnen. Am Tag zunächst viele Wolken, einzelne Schauer. Im Laufe des Nachmittags zeigt sich die Sonne gebietsweise länger. Gleichzeitig entwickeln sich aber in der Osthälfte wieder häufiger Schauer. Bei Gewittern in der Nacht noch Sturmböen, am Tag wird der Wind schwach, im Bergland mäßig. In der Nacht 18 Grad im Nordosten, 10 im Allgäu. Am Tag 18 Grad auf Sylt, 26 Grad im Raum Berlin. Am Freitag teils Sonne, teils Wolken, vor allem in der Südosthälfte Schauer oder Gewitter. Am Samstag und am Sonntag verbreitet sonniges Sommerwetter. Im Südosten ist es wolkiger, hier entladen sich örtlich Gewitter.
Wir sind wieder für Sie da um 22.25 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Konflikt statt Kompromiss, die Nacht der Entscheidung in Ägypten und Theorie statt Praxis, die Ursachen für die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich. Und nun zum Brennpunkt mit Ute Brucker.